Salopp, der Musikpodcast.
Wir sind die Band On Every Page aus Gießen. Uns gibt seit 2019, 2020 so um den Dreh rum. Gegründet durch unseren lieben Georg, der hier mit in der Runde ist. Und ja, seitdem sind wir bestehend. Haben jetzt musikalisch auch schon ein paar Sachen erreichen können. Zwei EPs released, zwei Singles, zwei Singles und zwei EPs. Und ja, reichlich Live-Erfahrung dieses Jahr sammeln können. Meltdown-Tour gespielt und ja, war geil. So viel zu uns. Ich denke mal, Georg, der kann mich da noch gut ergänzen, was es angeht.
Ja. Genau, und du heißt Max, für die Menschen, die das jetzt nicht lesen können.
Genau, ich bin der Max. Ich spiele Schlagzeug bei On Every Page. Bin dabei seit 2021 und ja, seitdem der Drummer, der Booker und hin und wieder auch mal der Techniker.
Herr Georg, ja. Was noch hinzuzufügen?
Er hat basically die letzten zwei Jahre soweit zusammengefasst. Die letzten zwei bis vier Jahre. Wir hatten 2020 so ein bisschen angefangen, 2021 schon ein bisschen mehr. 2022 ging es dann richtig los mit den ein oder anderen größeren Shows. 2023 haben wir dann richtig nochmal Festival gespielt. Wir hatten uns gedacht, okay, wir nehmen jetzt einfach mal jedes Festival mit, das wir so finden. Und 2024 waren wir überall. Kann man nicht anders ausdrücken. Also ich habe noch nie so viel von Deutschland gesehen wie dieses Jahr.
Wo habt ihr denn zum Beispiel gespielt? Auf welchen Festivals?
In welchem Jahr jetzt? Dieses Jahr?
Generell so in den letzten Jahren bei euch.
Also was jetzt wirklich namhaft wäre, das wäre zum Beispiel das Besser als Nix Festival.
Die Festivals sind namhaft, vor allem die kleinen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, da haben wir auch so unsere Erfahrung gemacht, aber wir wollen ja jetzt auf niemanden zeigen.
Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, auf der einen Seite, das, was du ansprichst, wir sind sehr, sehr, sehr dankbar, dass es Veranstalter gibt, die uns auch gerade als Band neu gegründet, gerade am, sag ich mal, die ersten Songs geschrieben, dass man da einem eine Plattform bietet. Das muss man einfach auf jeden Fall sagen, ganz, ganz großes Lob, dass wir sowas hier vor allen Dingen in Deutschland haben, eine Festivalkultur mit kleinen Vereinen, die sich dafür einsetzen, dass wir eine regionale Szene haben, dass Metalcore oder auch andere Musikrichtungen, dass wir generell eine Vielfalt an Musik bieten können hier in Deutschland. Das muss man einfach auch mal ganz großes Lob an die vielen Vereine und die kleinen Festivals auch aussprechen, weil ich sage mal so, gerade uns hat es am Anfang sehr häufig betroffen, ja. Du bist irgendwie eine Band, hast jetzt vielleicht dein erstes Ding irgendwie rausgebracht und hast jetzt auch mal wirklich Bock, mal vor Leuten zu spielen, willst dich präsentieren. Und ich sage mal ganz ehrlich, bei uns jetzt, glaube ich, im Fall von On Every Page, also zumindest bei mir, seitdem ich eingestiegen bin, da war das von Beginn an das Music Forge Festival, das einfach gesagt hat, ja, wir bieten da damals sogar noch während der Pandemie ein Sitzkonzert einfach. Wir bieten da Slots für Bands an, die aus der Region kommen, ja, und nicht nur dicke Namen. Das muss man natürlich kleinen und mittelgroßen Festivals auch, sage ich mal, zugutehalten, dass das da möglich ist, ja. Also natürlich muss man da sagen, das, was jetzt, glaube ich, der Georg so ein bisschen gerade gemeint hat, ist halt die Geschichte, dass man bei kleinen Festivals, und das ist eine Sache der Erwartung, glaube ich, wie man da auch hingeht so ein bisschen, vielleicht auch mal von der Organisation nicht irgendwie alles immer stimmt, ja, aber das, also wir als On Every Page, wir erwarten das halt auch nicht, ja, und es gab halt zwei, drei Dinge mal, so sag ich mal, die letzten Jahre, wo wir mal gesagt haben, puh, das war jetzt schwierig, aber all in all muss ich aber sagen, wir haben wirklich coole Festivals spielen dürfen, geiles Publikum teilweise auch wirklich am Start gehabt, die komplett ausgerastet sind. Was kann man da so an Namen nennen? Also dieses Jahr hatten wir zum Beispiel das Music Forge Festival hier direkt bei uns in der Region. Großes Ding hier. für, sag ich mal, Gießen und Umgebung. Ja, dann haben wir auf dem Besser-als-Nichts-Festival gespielt.
Was?
Das Besser-als-Nichts-Festival, es war Richtung Wiesbaden, ne?
Ja, Rüsselsheim, da hinten die Ecke war das, glaube ich, besser als nix.
Ah.
Ja, die hatten auch eine Rockbühne, war ganz süß.
Ja, muss ich mir mal erzählen. Cool.
Rockwiese-Festival Saarbrücken, das hat mir auch sehr gefallen.
Ja, das war crazy. Oh,
und wie ist das im Harzgebirge? Rock and Metal Days.
Genau, in Oschersleben auf den Rock and Metal Days waren wir noch.
Geil. Oh,
ganz weit weg.
Grünberg, Rock'n'Roll Whiplash haben wir auch noch mitgenommen.
Ja, stimmt.
Auch hier direkt bei uns in der Region. Ja. War auf jeden Fall cool dieses Jahr. Wir haben wirklich viel sehen dürfen und an Publikum und auch viel uns präsentieren dürfen. Und ja, vielleicht ist es gerade auch eine gute Überleitung. Wir haben dieses Jahr eine neue EP rausgebracht. Ach so, hey, jetzt, sorry, ich habe die Emotion gerade nicht ganz deuten können. Unsere EP Liminal Spaces rausgebracht. Cooles Ding, solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. 5 Tracks, Titeltrack davon heißt tatsächlich Liminal Spaces und es war halt cool, weil gerade dieses Jahr, nochmal zum Thema Festival zurück, wir haben da Music Forge quasi dann dieses Jahr unsere neue EP spielen können. Was natürlich auch sehr geil für einen als Band ist, weil man halt auch direkt dem Publikum präsentieren kann, was man jetzt hier geschrieben hat. Ja, und vielleicht auch einfach neue Leute auch damit erreichen kann, ne? Das muss man einfach sagen. Ja, Georg, vielleicht kannst du ein paar Sachen zur Liminal Spaces EP einfach sagen.
Das kommt ganz drauf an, welche Details die Kim da so interessiert.
Alles, hau raus.
Okay, was gibt's da zur Liminal Space EP am besten zu sagen? Wir hatten uns letztes Jahr zusammengesetzt, haben ein paar neue Songs geschrieben und die hatten wir dann auch direkt so, wie wir sie geschrieben haben, direkt im Studio aufgenommen. Und wir hatten uns da ein bisschen hingechillt. Hatten uns gedacht, wie machen wir das jetzt am besten, wie setzen wir das jetzt am besten um. Da hatten wir die Hilfe vom Micha von Meltdown Studios. Grüße gehen übrigens raus, absolut extrem netter Kerl, bester Mann. Wir hatten richtig, richtig, richtig Spaß mit dem. Der hat das dann sehr, sehr aufwendig, hatte das gemixt. Ja, das hat uns auch noch ein bisschen was gekostet, aber das Ergebnis, das hat sich am Ende dafür gelohnt, muss man natürlich sagen. Ja, wir hatten die Songs einzeln promoted. Die kamen relativ gut an, muss man sagen. Jetzt gerade sind sie in ein paar fetten Playlists gelandet.
Ja, geil.
Das bringt uns gerade die Hörerschaft auf Spotify zum Beispiel ein bisschen hoch. Und wir sind auch extrem stolz auf die EP. Das gesamte Thema, das kommt ganz cool, weil der gerade in den sozialen Medien auch irgendwo dieser Backrooms-Mythos umhergeht. Und es gibt mittlerweile ein Videospiel darüber und das ist richtig weird, wie aus einer komischen Theorie. Wie bitte?
Es gibt ein Videospiel darüber.
Ja, kannst du dir auf Steam runterladen. Ansonsten gibt es auch Let's Plays.
Also jetzt nicht falsch verstehen, Kim, es gibt nicht kein Videospiel über den Song, sondern über Liminal Spaces quasi.
Ja, über die Backrooms.
Und nicht über den Song. Ich glaube, das hast du gerade falsch verstanden beim Georg.
Das habe ich schon verstanden, wobei das momentan auch ziemlich angesagt ist, über neue EPs oder neue Alben Spiele zu produzieren. Ich kenne da nämlich so jemanden, der Spiele entwickelt.
Wild. Da fehlen uns leider die Kontakte hin, aber wäre schon lustig. Max, ich will dich spielen.
Bist du sicher? Ich glaube nicht.
Ja, aber was wird das? Dann wird das so ein Dating-Simulator bei uns, ne?
Na, ich glaube nicht.
Okay, jetzt neugierig. Warum Dating-Simulator? Erzähl.
Hey, weil wir doch voll die Boygroup sind.
Eine Boygroup, bei denen aber, muss man dazu sagen, auch jeder in einer glücklichen Beziehung ist. Also, nicht falsch verstehen, bitte.
Also ein bisschen Boygroup-mäßiger unterwegs, aber wir haben nicht so den Knebelvertrag wie die meisten K-Pop-Truppen. Liminal Spaces EP, genau. Dieser Backrooms-Mythos, der ist total in aller Munde, der ist so in ein paar Szenen bekannt. Und da hatte ich dann auch irgendwann einen Song drüber geschrieben. Das Gesamtthema hat dem Rest der Band soweit sehr gut gefallen. Und wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir das dann so, sozusagen ganz normal. Jedenfalls, dieser Backrooms-Mythos, der hat uns sehr gefallen, der ist innerhalb der Band sehr gut angekommen und wir hatten das die gesamte EP quasi in diesem Thema gemacht. Der ist jetzt der Song Minerva, der da ein bisschen anders durchsteigt, aber das war auch der erste Song, den wir geschrieben haben, der uns so extrem gut gefallen hat, dass er direkt der erste Track auf der EP sein sollte. Und genau, da kam jetzt die Überleitung. Wir sind nämlich gerade fertig geworden, dazu ein Musikvideo zu drehen.
Mhm.
Und das kommt jetzt innerhalb der nächsten Wochen wird es fertig gecuttet sein und wir werden dann auch schon ein bisschen in die Promo-Phase gehen. Und wie war das Mitte Dezember, Max? Wollten wir das Ding releasen?
Ja, schauen wir mal, wann wir jetzt mit der Post-Production durch sind.
Genau.
Aber das ist so geplant.
Also dreht ihr das selbst oder habt ihr da irgendwie Unterstützung für das Musikvideo?
Oh, wir haben tatsächlich sehr viel Unterstützung für das Musikvideo erhalten. Erstens haben wir mit Prinz Film, mit dem Luca von Prinz Film zusammengearbeitet und auch mit dem Lennart. Das war so unser Videografen-Team. Dann hatten wir die Josie als Schauspielerin bei uns. Das ist eine befreundete Schauspielerin. Die hat den ersten Teil quasi vom Video gedreht, wo es um die Story geht. Dann hatten wir die Sapse dabei, eine Freundin der Band. Die war ganz kräftig in der Maske unterwegs, hat uns da schön geschminkt immer. Und nicht zuletzt hatten wir noch ein Team von Dot4 dabei. Das ist der Veranstaltungstechniker, mit denen wir viel zusammenarbeiten. Hier, dicker Gruß geht raus an Johannes und Matthias, die uns da wirklich immer super, super, super gut unterstützen. Die haben uns da wirklich ein fettes Lichtrig da hingezimmert und wir durften dann quasi wie die großen Stars da ein ordentliches Video drehen. Ja, das war wirklich mal eine coole Erfahrung.
Klingt auf jeden Fall spektakulär. Wie lange habt ihr gedreht?
2 Tage tatsächlich. Den Story-Part an einem Tag und jetzt vor kurzem haben wir uns in der Nähe von Butzbach ein Gemeindehaus angemietet und haben dann da die Möglichkeit gehabt, da wirklich großflächig in einem schönen Raum was zu drehen. Ja, und ich sag mal, an einem Drehtag, wo der Performance-Shot entstanden ist, du kommst halt morgens, sag ich mal, gegen 11 in die Location, baust du auf, dann gibt es vielleicht noch schnell was zum Mittagessen und dann fängt eigentlich schon der erste Shot an. Und das machst du dann, bis du deine, weiß ich, 50 Sekunden Kameramaterial zusammen hast. Irgendwie ist dann irgendwie schon 7, 8 Stunden später und du baust halt wieder zusammen. Also so ein Tag geht auf jeden Fall gut drauf, um wirklich einen Performance-Shot zu machen.
Ja, man muss sich vorstellen, allein bei den Story-Shots, wir hatten an dem heißesten Tag des Jahres gedreht. Da hatte die Sapse zu tun mit der Maske. Ach du Heilige. Wir mussten gefühlt alle 10 Minuten nochmal komplett neu gepudert werden und. Und wir waren quasi von 11 bis 11 waren wir unterwegs, 12 Stunden, und haben in 3 oder 4 verschiedenen Locations die Story-Shots fertig gedreht. Und das war wirklich ein Wahnsinnsaufwand, den wir in 12 Stunden gewuppt bekommen haben, obwohl wir eigentlich geplant hatten, 2 oder 3 Tage dafür in Anspruch zu nehmen. Haben wir alles innerhalb von 12 Stunden durchbekommen.
Ja. War das für euch auch kostspielig? Also habt ihr viel Kohle raushauen müssen dafür?
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, wir konnten den Preis wirklich im Rahmen halten, weil wir die freundschaftlichen Kontakte halt einfach haben. Gerade im Bereich Videografie, wo es auch, sag ich mal, auch ein Newcomer-Projekt von einem Videografen quasi war, dass es uns da wirklich einen guten Preis gemacht hat. Und auch gerade zu Dot4, weil es ja auch wirklich echte Ehrenleute sind, das muss man jetzt nochmal wirklich deutlich sagen.
Ja, ich finde es halt auch immer nochmal trotzdem super wichtig zu erwähnen, dass halt hinter allem, was man macht, auch Kohle steckt. So. Und viele sehen halt einfach nicht, dass man nicht nur rumtrommelt und Gitarre spielt und irgendwie so ein bisschen im Proberaum rumchillt, sondern dass halt auch wirklich, du hast Fahrtkosten für die Konzerte, du hast Ausgaben für deinen Proberaum, Instrumente, Videodreh, und das sehen einfach ganz, ganz viele Leute nicht und stehen dann vor der Konzerthalle und sehen sich einmal 15 Euro für 3, 4 Bands zu zahlen, die keine Sau kennt, und mal im Ernst, das ist nicht viel Geld.
Nee, ist es nicht. Und man muss
Also
auch
doch,
sagen,
Geld, aber man tut ja auch was Gutes, ne?
also ich sage mal im Verhältnis dazu, was da halt am Ende bei den Bands auch teilweise hängen bleibt, ne? Also es kommt wirklich auch darauf an, was du in was von einer Venue du spielst. Es gibt teilweise Venues, die wollen von dir, weiß nicht, 300, 400 €, dass du den Laden irgendwie von 16 Uhr bis um 23 Uhr bekommst. Da kannst du dann da deine 3 Stunden Musik machen, aber um 23 Uhr musst du wieder raus, weil danach eine Techno-Party oder irgendwas anderes drin ist. Natürlich verstehe das, dass die Läden da auch irgendwie überleben müssen, ja. Aber ich sag mal, wenn ich dann schon 300 € für die Miete von dem Laden habe, dann muss ich noch irgendjemand bezahlen, der ein Mischpult bedienen kann und gegebenenfalls auch eins mitbringt. Ne? Ja, dann muss man halt wieder das gegenrechnen und dann muss ich halt sagen, Eintritt von 10 € für 3 Bands, da bleibt halt am Ende des Tages nicht viel übrig. Vor allen Dingen, wenn ich halt mal sage, ja, es kommen jetzt vielleicht nicht gerade 200 oder 300 Leute, dann wird sich das vielleicht auch wieder lohnen. Aber bei so kleinen Sachen, da sind wir wirklich darauf angewiesen als Band, dass A, der Door-Deal bei uns bleibt, ne? Wir genügend Merchandise verkaufen und ja, gegebenenfalls eben auf irgendwelche Förderungen oder Sponsoring-Sachen zurückgreifen, weil ich glaube, sonst wird es wirklich schwierig. Und ja, da muss man sich dann halt überlegen, sind 15 €, die ich an der Kasse bezahle, der gerechtfertigte Preis oder sage ich dann halt eher, okay, ich zahle die 15 € und nehme halt bei der Band XY, wenn ich es mir leisten kann. Natürlich, das ist natürlich auch immer die Geschichte. Ich möchte auch niemanden irgendwie die sagen, so, ja, du musst es so machen oder jeder, wie er kann. Aber wenn ich eine Band supporten möchte, dann bezahle ich die 15 € an der Kasse und nehme halt vielleicht noch ein T-Shirt mit. So, das ist das, was uns am meisten bringt. Das ist das, was uns die finanziellen Möglichkeiten bringt. Merch verkaufen, Musik rausbringen und die promoten. Andere Möglichkeiten hast du nicht mehr, um irgendwie Geld zu generieren.
Wohlgemerkt, den Merch, den ihr auch vorstreckt, ne? Muss ja auch bezahlt werden.
Ja, richtig. Und das ist nicht wenig. Also man.
Von anderen Bands, dass es super ärgerlich ist, wenn man am Ende auf etlichen Shirts und CDs hängen bleibt.
Ja gut,
Ja.
da haben wir jetzt neulich eine Strategie gefunden, wie wir zumindest unsere weißen T-Shirts loswerden.
Ja.
Erzählen.
Wir sind über eine befreundete Band namens Laika, ganz liebe Grüße gehen übrigens raus, sind wir auf die Idee gekommen. Die hatten mal eine Weile lang, haben die gebartigte Shirts verkauft. Darunter waren auch mit Chlor gebartigte Shirts, die waren extrem cool. Da hatte ich irgendwann mal die Idee gehabt, komm, wenn wir jetzt diese weißen T-Shirts mit dem Mottenmotiv hinten nicht loswerden, weil das ist einfach nicht so das beliebteste Item bei uns am Stand. Wie werden wir das jetzt am besten los? Also haben wir uns dann einfach dazu entschieden, wir kaufen uns ein bisschen Textilfarbe, batiken die Dinger und verkaufen die dann für ein bisschen mehr, einfach dadurch, dass halt ein bisschen Handarbeit noch drin war. Und was heißt ein bisschen? Das war eine ganze Menge Arbeit, to be honest. Dass wir die dann über unsere Website, über unsere Instagram-Seite und so weiter verticken. Und es hat, glaube ich, keine 3 Wochen gedauert, da waren wir alle weißen Shirts los. Und also man muss einfach einen gewissen Einfallsreichtum haben, wenn man da jetzt ein bisschen durch die Masse stechen möchte, wenn man durch die Masse gehen möchte. Und genau, deswegen
Sieht
finde ich
auch
so.
einfach schick aus, das muss man auch deutlich dazu sagen. Also, das ist wirklich ein hübsches T-Shirt geworden, Georg.
Ja, ich weiß. Wir hatten es auch an eine befreundete Influencerin geschickt, die hat dann auch direkt Werbung damit gemacht. Und ja, jetzt sind wir haben nur noch zwei übrig. Nur noch zwei in XXL.
In weiß oder gebartigt?
Gebartigt. Die Weißen sind jetzt alle verkauft, die waren mal gebartigt.
Ich kann diesen Trend nicht verstehen. Ich finde Batik-Shirts so hässlich.
Echt?
Naja, wem es gefällt,
Ja.
aber die
Chor, die
Dinger
hätte
haben sich verkauft.
Ja, was war für euch so das Festival-Highlight 2024 oder Konzert-Highlight, wo ihr gespielt habt, wo ihr sagt, okay, kriege ich heute noch Gänsehaut von?
Sag ich
Also,
erst einmal, Max.
was wirklich eine geile Nummer war, Anfang des Jahres haben wir für Certain Skies ihre Album-Release-Party im Bett in Frankfurt gespielt.
Hab ich mal gearbeitet.
Warst du da? Ah, sehr gut. Genau, ja.
Ich habe mal gearbeitet.
Ah ja, okay. Ja, an dem Abend war noch Pandastown mit dabei und als Headliner Chaos Bay, was sehr, sehr, sehr brutal war. Also die Jungs, das Publikum war quasi schon von Pandastown perfekt aufgewärmt. Wir haben es dann quasi weitergeführt mit unserem halben Stunden-Set. Und dann gab es brachial noch kurz Certain Skies und dann Chaos Bay auf die Fresse. Also das war wirklich eine Soundwand, die da auf uns zugeflogen ist. Und das ist wirklich so ein Tag, an den kann ich mich wirklich sehr gut erinnern. Ich glaube, es war sogar ein Sonntagabend. Und wir haben, glaube ich, am Samstagabend auch in Bingen oder so gespielt.
Nee.
Und sind dann so halb oder
Mainz.
In Mainz haben wir gespielt, genau, mit Leica. Wir hatten dann noch einen wilden Abend mit Leica hinter uns gebracht.
Habt ihr in Mainz gespielt?
Im M8 Club.
Ach, schön.
Genau. Ja. Ja, es ist ein kuscheliges Jugendhaus. Ein bisschen Schlauch, soweit ich mich noch dran erinnern kann. Also so die Venue, das war immer sehr lange gezogen, glaube ich.
War eng. Es war eng, aber weit.
Geht, geht.
Ja. Auf jeden Fall hatten wir da auch einen wunderschönen Abend mit Leica. Haben dann auch noch nach dem Konzert. Ich glaube, dort auf dem Parkplatz vom M8, glaube ich, auch noch ein paar Bierchen getrunken. Und
ich
sind dann am.
Halt, der Like mir was sagt, aber ich komme nicht drauf, aber es sagt mir was.
L-E-M-K-A. Absolute Ehrenleute.
Ich weiß, wie es geschrieben wird. Ich habe es vor meinem Kopf, aber ich komme nicht drauf. Ich habe die auch.
Ich darf unbedingt reinhören.
Band, aber ich komme nicht drauf.
Ja, unbedingt reinhören. Ist wirklich ein guter Tipp.
Ich muss gleich
gucken, wenn ich Lust habe.
Ich bin mir ganz sicher, ich kenne auch jemanden aus der Band, aber ich komme nicht drauf. Ich hasse das.
Ja, wir haben auch einen Feature-Trick mit Leica. Mit dem Tom von Leica. Der war auch mit uns jetzt bei der Liminal Spaces EP. War der hier beim Georg im Studio und hat da auch noch mal ein paar Sätze reingeballert.
Ja, das war eine sehr witzige, sehr mega witziger Tag.
Ja.
Ich hatte den Tom eine Woche vorher hatte ich über WhatsApp angeschrieben, ob er nicht Bock hätte, bei uns bei einem Song mitzumachen. Der Tom, der schreibt mir einfach nur so in einem Wort so, ja. Okay.
Okay.
Cool. Darauf folgte dann noch am nächsten Tag zu schreiben. Der schreibt mir, ja, wann soll ich denn kommen? Wann und wohin? Also, hey, nee, ich würde, wenn dann zu dir kommen, ich würde, wenn dann da, würde ich da aufnehmen bei dir. Dann musst du dir nicht den ganzen Weg auf dich nehmen. Der so, ist doch kein Problem, ich komme zu dir.
Mal kurz von Mainz nach Gießen gefahren.
Genau. Mal kurz hier ein bisschen ins Mikrofon reingeschrien und ein bisschen Ofenkartoffeln mit mir und der Ronja, meiner Freundin, gegessen. Das war ein schöner Abend.
Ich weiß es. Die haben im Haus Meinusch gespielt. Zack. Bam.
Bestimmt. Die haben schon überall gespielt.
Ja.
Ich hab echt gebraucht gerade. Ärgert euch das auch so, wenn euch das nicht, wenn ihr wisst, ihr kennt jemanden oder eine Band und ihr kommt aber nicht drauf, woher? Ich könnte da wahnsinnig werden. Wenn mir das jetzt nicht eingefallen wäre, würde ich bis nächste Woche nicht schlafen können.
Ja.
Ja gut, das ist bei unseren Kontakten mittlerweile manchmal so, dass ich die Bandmitglieder mit den jeweiligen Bands verwechsel. Ach, du bist doch der Lars von, ich weiß schon gar nicht mehr, du bist aber der Lars.
Ja. Ja. Wie habt ihr euch denn eigentlich gefunden oder zusammengetan? Also ich habe schon gehört, es gab zwischendurch auch schon Bandmitgliederwechsel.
Das stimmt. Ja. Das ist, ja, wie weit soll ich vorgreifen? Das ist jetzt echt die Frage, weil wir haben, bevor wir On Every Page waren, gab es schon eine andere Band, die dann sich einfach nur verwandelt hat, aber das ist dann eine ewig weite Geschichte backwards. Da würde ich jetzt einfach mal ab dem Moment On Every Page anfangen, wo man von der alten Band sich umbenannt hat auf die neue Band. Da war damals der Tom, der jetzige Leadgitarrist und auch das Gründungsmitglied von Dark Days, der war da am Start mit uns. Der Schlagzeuger, der Finn, der war damals noch dabei und einen Bassisten hatten wir damals nicht. Da hatte dann die Ronja, meine Freundin, die hatte da Kurz übernommen. Aber das war auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Irgendwann ist der Finn abgesprungen und dann ist der Max dazu gekommen. Und ja, so.
Abgesprungen?
Wie bitte?
Warum ist deine Freundin nicht geblieben als Bassistin?
Die war die ganze Zeit, die ist selbst Musikerin, aber macht Singer-Songwriter-Musik. Die will einfach nur sich auf eigene Projekte konzentrieren. Und das verstehe ich da auch. Das ist so oder so eine Menge Arbeit.
Also verstehe
Deswegen.
ich falsch. Ich bin jetzt nicht die Überfeministin, aber schon leicht. Ich frage mich halt immer, warum gerade so Metalcore-Bands häufig so männerdominant sind. Ne? Also man sieht super wenig Frauen im Metalcore auf der Bühne.
Da würde ich, glaube ich, unten.
Aber gibt es
Ja.
auch, wenn du es mal vergleichst, gibt es mehr Männer auf der Bühne. Und wenn mal eine Frau dabei ist, dann sind es meistens immer noch die Männer im
Ja,
Hintergrund.
das ist
Gebe ich
wahr,
dir
das ist
voll und
wahr.
ganz recht.
Ich schaue, wenn ich jetzt kurz sagen darf, gebe ich dir voll und ganz recht. Und wir wissen das auch. Und wir waren ja jetzt gerade bis vor kurzem auch auf der Suche nach jemand Neuem an der Gitarre. Und also prinzipiell, wir wären auch dafür offen, auf 100%ig auch mit Frauen zusammenzuarbeiten. Das ist also wir sind da wirklich, was das angeht, glaube ich, trifft uns da dieses
Wir sind da
White
unkompliziert.
Man Klischee trifft uns da nicht. Also wir sind da wirklich für alle Sachen sehr offen. Uns geht es darum, gerade wenn wir sagen, wir wollen ein Bandmate aufnehmen, ist uns da Nationalität, Geschlecht oder irgendwas, es ist uns völlig egal. Wir brauchen jemanden in der Band, mit dem wir uns gut verstehen, mit dem wir sehr viel Zeit miteinander verbringen können, ja, der den Weg mit uns geht, der auch da Bock darauf hat, sich wirklich so jeden Tag, es ist ja nicht nur so, dass wir einmal die Woche proben und am Wochenende mal ein Konzert spielen, dies, das, sondern es ist ja wirklich ein Daily Job. Also, du hast, jeder von uns hat gewisse Aufgaben, die müssen übernommen werden und so weiter. Und wie gesagt, das ist uns, wir sind da komplett offen, was es angeht. Wir brauchen einen Menschen, ja. Und der Mensch muss die und die Attitudes haben und der Rest ist uns egal. Also,
Eine gute
das so
Einstellung,
muss
euch
um
nicht stark.
abzukürzen.
Der Podcast darf ausgestrahlt werden. Bin überzeugt.
Alles klar.
Wie sieht es denn bei euch mit musikalischen Vorbildern aus? Also, was hört ihr denn privat gerne?
Also ich höre schon seit ich ein Kind bin, basically, seit ich 11 bin, höre ich Slipknot. Da hatte ich relativ früh mit angefangen, dadurch, dass ich durch meinen Bruder damit in Berührung gekommen bin, hatte ich dann angefangen, Slipknot, System of a Down, quasi die ganze 2000, was war das, 2006er Metal-Schiene, die relativ berühmt war damals. Alles, was damals noch relativ berühmt war, hatte ich mir angehört. Und dann bin ich auch mehr in diese Emo-Core-Richtung gegangen, Alesana zum Beispiel. Und das ist noch der richtig, richtig gute alte Post-Hardcore-Shit. Also ich höre es heute noch mega, mega gerne. Und derzeit hör ich extrem viel Pierce the Veil, was mich inspiriert. Ich höre Vic Fuentes extrem gerne. Ich mag, wie die Gitarre spielen. Das ist einfach sehr einzigartig bei denen. Das sind für mich sehr, sehr wichtige Einflüsse.
Ich musste gerade an eine Geschichte denken. Sorry, dass ich nochmal dazwischen hau. Aber als du gerade Alessandra gesagt hast, ich habe damals im Tiergarten in Oppenheim gearbeitet und wir hatten also eine Ferienfreizeit gehabt. Und da war so ein Mädel, das war eine richtige Rotzgöre. Wirklich, so eine richtig freche Rotzgöre, die ist mir richtig auf den Keks gegangen. Und ich saß dann irgendwann auf der Schaukel, habe eine Pause gemacht, Musik gehört. Und die kam dann und meint so, oh, das Lied ist aber schön, was du hörst. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber es war Alesana. Und plötzlich ging es los und sie ist von der Schaukel gefallen. Und ich musste so lachen und ich konnte es einfach nicht verkneifen. Das war großartig.
Geil.
Ja, das sind so Sachen, die man so miteinander verbindet, ne? Ja, cool. Würde ich noch ein bisschen was zu meinen Einflüssen sagen. Also generell, ich bin so der Oldie hier in der Band, wenn ich das so sagen kann. Ich werde jetzt 33.
Jungspund.
die einen sagen so, die anderen sagen so. Bei manchen Bandbewerbungen darf man gar nicht mehr mitmachen, weil ich hier der Ausreißer bin. Ich stehe dann immer nur dran bis zum Mindestalter von 30. Da fühle ich mich immer diskriminiert. Nee, kleiner Spaß. Alles gut. ja, also wirklich, ich habe früher sehr, sehr früh ganz klassisch angefangen mit Punkrock, deutschen Punkrock. Ärzte war so voll mein Ding früher. Ja. Dann kam irgendwann mal so die Zeit Linkin Park, Meteora, weiß ich noch. Live in Texas, Live DVD war so das erste Ding, was es so irgendwie gab bei mir an digitalem Träger. Und ja, dann ging das eigentlich so den straighten Weg, glaube ich, den so jeder junge Metalhead irgendwann mal so in meinem Alter mitgemacht hat. Man hat dann irgendwann mal so ein Faible für Metallica und so weiter, mal so für den ganzen, sag ich mal, wirklichen Heavy Metal. Und irgendwann kamen dann so Bands aus dem Boden wie Bullet for My Valentine. Und dann war es komplett um mich geschehen. Klar, Bring Me the Horizon, die alten Zeiten auch noch wirklich, ja, dicke Sachen dabei gewesen. Und ich glaube, da kommt auch so die Influence bei mir auch so ein bisschen raus. Ich habe auch viel Post-Hardcore gehört. Und zwischendrin auch mal wirklich sehr, sehr viel elektronische Musik. Also gerade so im Techno-Bereich, wo ich auch sagen muss, in gewisser Weise gibt es da schon auch Parallelen, gerade so was die Rhythmik angeht. Ja. Aber generell, wenn Musik gut ist, dann ist es mir eigentlich auch egal, was es für eine Genre ist. Ja, wenn man es sich gut anhören kann, bin ich Fan von. Und wenn sie es halt nicht geil anhört, dann brauchen wir auch nicht um heißen Brei reden, dann hört man sich halt nicht an. Ne? Also. Ja.
Ja, ihr müsst mir heute ein bisschen helfen, weil ich bin, wie gesagt, völlig unvorbereitet. 24 Stunden sind zu wenig, wenn man zwei Kinder hat und gerade einen Besuchshund noch dazu. Helft mir, erzählt mir, was ihr uns erzählen wollt. Erzählt es der Menschheit.
Ja. Die Frage ist, was in welche Richtung soll es gehen? Also wir haben eine Menge witziger Anekdoten drauf, denke ich mal. Hier und da mal eine witzige Geschichte, die wir auf Tour erlebt haben.
Können
Oder
dir
irgendwas.
auch was von Problemen oder von Tipps für Bands geben, was wir vielleicht anders hätten machen würden können
Kennt
vor,
ihr
sagen
Angst?
wir mal,
Ich bin da
3 Jahren?
Salopp ist ein Sprachrohr für all diejenigen, die es nutzen möchten und soll halt auch salopp sein.
Okay, dann würde ich salopp einfach mal sagen, ich würde vielleicht mal 5 kurze Tipps geben an vielleicht Bands, die gerade so in der Gründung sind, die vielleicht Bock haben, auch selber auf die Bühne zu gehen, ihre Musik irgendwie zu releasen. Da würde ich sagen, Joshi, ich glaube, wir bekommen 5 Tipps zusammen, oder? Tipp von Nummer
Ja,
1 von mir ist, Tipp Nummer 1 ist, guckt als Band, dass ihr von Beginn an euch so ein bisschen jetzt nicht als Firma seht, das vielleicht nicht falsch verstehen, aber um den Flow so ein bisschen gerade zu halten in der Band, schaut, dass ihr nicht einen in der Band habt, der das umfassende Wissen und alles macht, ja, sondern schaut, dass ihr euch von Beginn an die Aufgaben aufteilt, weil das macht es für alle entspannter. Jeder wächst vor allen Dingen in seinem Aufgabengebiet. Das muss man natürlich auch sagen, ist ein Lerneffekt auch dahinter. Und ihr habt keinen Stress, weil niemand kann sagen, ja, ich habe doch zu dir gesagt, mach das und das und du hast es nicht gemacht, sondern jeder ist halt für seine Sache verantwortlich und jeder macht es so gut, wie er das kann. Das würde ich sagen, so als ersten Tipp auf jeden Fall mal. Schau, hast du noch was?
Also ich fand klar, der Ansatz, sieh deine Band wie eine Firma, natürlich, wenn man jetzt schon ein bisschen getourt hat, ist es natürlich schon mal wichtig, dass man anfängt, darüber zu reden, was man sich eigentlich so für was man eigentlich für eine Erwartungshaltung hat. Verzeihung. Ja, aber das ist etwas, was wir gerade festgestellt haben. Bei uns sind dieses Jahr die Shows einfach größer geworden als letztes Jahr und haben mehr Leute gezogen. Da muss man sich spätestens ab da schon Gedanken machen und so zu sagen, ja, wollen wir das Ganze jetzt als Firma sehen? Wollen wir das jetzt anmelden? Wir erzielen ja jetzt Einnahmen damit. Wir wollen nicht, dass das Finanzamt uns auf die Schliche kommt oder wegen irgendwie sowas, dass man da schon mal sagen muss, okay, jetzt müssen wir richtig Strukturen hier reinbringen. Und das ist etwas, womit man gerade am Anfang immer Probleme haben wird, würde ich jetzt einfach mal vermuten, weil es immer irgendwen gibt, der sich da ungern irgendwie was von seinen Leuten sagen lässt, irgendwas sagen lässt. Da gibt es keine Ausnahme, glaube ich. Wenn, dann sehr selten. Es gibt immer einen, der am wenigsten macht. Aber muss man halt lernen, dass man halt auch mit den verschiedenen Arbeitsweisen klarkommt. Und dass zum Beispiel manchmal der Zeitpunkt des Arbeitens oder was man an Arbeit halt aufteilt, gerade schlecht ist, weil zwei der Bandmates ihre Bachelorarbeit schreiben.
Ja.
Wie wir gerade die Situation haben.
Wie wir jetzt gerade die Situation hatten. Der eine, der ist ja jetzt endlich fertig.
Ja. Ja. Tipp Nummer zwei, den ich auf jeden Fall auf kleine Bands geben könnte. Nimm am Anfang alles mit, was du kriegst. Also, sag ich mal, außerhalb von Shows, die vielleicht nicht deinen Werten entsprechen, guck, dass du Bühnenerfahrung sammelst. Schau, wie läuft das Ganze? Wie laufen so Konzerte ab? Wie ist es, wenn ein Changeover ist, wenn die eine Band auf die nächste wechselt? Stresssituationen, das muss man vorher ein paar Mal erproben und so weiter. Im Proberaum vielleicht auch mal sein Kladderadatsch mal zusammenpacken und das mal simulieren, wie das jetzt ist, gerade wenn die Band wechseln oder wie es ist, mal wirklich eine Setlist von 30 Minuten Vollgas durchzuspielen, so mal unter wirklich auch mal warmen Umständen, ja, also ich meine, keine Ahnung, wenn du jetzt hier im Uhlenspiegel in Gießen spielst, so, da hast du irgendwie 8 so Theaterscheinwerfer, die auf dich gerichtet sind in der Vordertrasse und dann noch das Showlicht dazu und der Nebel und was da Geier was. Also so 40 Minuten spielen, sage ich dir ganz ehrlich, in so einem stickigen Keller, das geht auch schon ein bisschen so gerade für die Schlagzeuger oder die Sänger, die halt auch wirklich vorne dran brüllen müssen und sich viel bewegen. Also schon ein bisschen Cardio-Training, sag ich mal, so ein bisschen. Deshalb, nimm am Anfang mit, was geht. Ja, wenn es jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen rechte Veranstalter oder irgendwas ist, was dir halt gegen den Strich geht oder was halt nicht in Ordnung ist, ja, dann spiel das nicht. Aber ansonsten guck, dass du Erfahrung sammelst, weil die Erfahrung macht dich besser. Die Erfahrung lässt dich mehr Sicherheit. Also mit jedem Ding, dass du mehr spielst, ob da 5 Leute oder 100 Leute vor dir stehen, du wirst von Mal zu Mal einfach sicherer. Das muss man einfach sagen.
Ja. Ich würde direkt an Tipp 3 würde ich anknüpfen.
Yes.
Geh auf die Konzerte von lokalen Künstlern und knüpfe Kontakte. Sprich mit denen. Das ist so ein Ding, da es gibt eine Szene in jeder Stadt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von Gießen sprechen, dann ist es jedes Mal so, wir sehen dieselben Leute, sehen wir bei uns auf den Konzerten, wenn wir zum Beispiel gemeinsam mit unseren Nachbarn Dark Days machen, dann es sind dieselben Leute. Wenn man da jetzt quasi als Newcomer, als jemand, der noch ganz neu ist in der ganzen Sache, einfach mal reingeht, man bezahlt die 10, 15 Euro Eintritt, je nachdem, wo man da ist, und spricht einfach mal mit den Leuten dort. Das macht auch alles nichts. Meistens stehen die noch selbst an den Merch-Ständen und ganz ehrlich, wenn bei uns da jemand mal wegen sowas anfragt, hey, ich habe eine Band und so weiter und so fort, dann tauschen wir direkt Nummern aus, weil wir sind da jetzt auch irgendwo auf unser Kontaktnetzwerk angewiesen und je mehr wir kennen, desto besser. Deswegen ganz wichtiger Tipp, geht auf Shows, knüpft Kontakte, schaut euch die Bühnenbilder an und schaut, wie die das machen.
Ja, nicht, ja. Ich meine, es ist ja auch wirklich, es sind ja auch wirklich sehr gute Freundschaften auch da. Das ist ja auch für uns in gewisser Weise, sag ich mal, nicht nur unser musikalisches Ding, sondern auch wirklich Freundschaften innerhalb der Szene, ja. Menschen, mit denen wir auch außerhalb, sag ich mal, der lokalen Geschichte mal einen Schlachthof nach Wiesbaden oder sowas fahren und da mal ein Konzert irgendwie von einem großen Band oder sowas geben, ja. Ist halt einfach, man kommt da irgendwann, das ist wie eine kleine Community, offene Community, muss man auch ganz offen dazu sagen. Und so auf die kleinen Shows gehen, mit Leuten zu konnektieren und dort so seine Kontakte zu sammeln. Ich glaube, das, ja, Shoshi, da hast du wirklich einen sehr wertvollen Tipp gegeben.
Und freut euch auch nicht davor, wenn die Bandmitglieder älter sind als ihr. Die alten Hasen sind auch sehr, sehr nett und haben halt auch gewisse Erfahrungen und gerade bei denen seid ihr, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr gut aufgehoben mit Ratschlägen oder mal einen Gigtausch, was auch immer. Also scheut euch nicht vom Alter. Auch die Alten sind nett.
Auf jeden Fall. Ne? Also
aus neulich auch in einem Gespräch darüber gehabt, deshalb kam ich da nochmal drauf.
Ja, was man halt sagen muss, wir sprechen halt mit unserer Musik in einer gewissen, wir sind halt in einer gewissen Zielgruppe unterwegs und ich sage mal so, wie bitte?
Schlager.
Genau, im Schlager sind wir viel unterwegs, ja. Nee, es ist einfach wirklich so, also wir haben das jetzt gemerkt, so auf der bei der Gitarristensuche. Also es bewirbt sich bei uns niemand, der, sag ich mal, 50 oder 60 ist, um bei uns Leadgitarrist zu werden. Also das ist...
Verstehe ich nicht.
Ist jetzt nicht vorgekommen. Ich glaube, wir hatten einen 17-Jährigen hatten wir dabei.
Der älteste Bewerber, den wir je hatten, das war der Serge und der war 38.
Und den haben wir genommen. So.
Der war auch eine ganze Zeit bei uns.
Der war auch eine ganze Weile da. Der hat dann leider wegziehen müssen nach Hamburg beruflich. Und um den trauen wir immer noch. Serge, wenn du das hörst, komm wieder zurück.
Und hör meinen Podcast, Serge.
Hör den Podcast. Ja, wir werden es ihm auf jeden Fall nahelegen, dass er ihn hören muss.
Schalte ein bei Salopp.
Ich gehe nicht nach Hamburg, ja, ihr Heuchler.
Jo.
Gab Wichtigeres.
Wichtiger als Serge?
Nee, leider nicht. Aber.
Selbst schuld.
Ja. Auf. Also mit Serge hatten wir wirklich eine richtig, richtig coole und auch sehr intensive Zeit. Quasi jetzt den kompletten Beginn der Meltdown-Tour, quasi so ab Jahresbeginn, wo wir wirklich sehr, sehr viel gespielt haben, hatten wir teilweise irgendwie in 4 Wochen 6 Konzerte oder sowas gespielt. Da hat uns der Serge durchgängig begleitet und ja, hat auch unsere EP mitgeschrieben, muss man auch einfach sagen. Liminal Spaces ist auch Werk von dem Serge und von dem Paul, unserem ehemaligen Leadgitarristen. Die zwei muss man an der Stelle natürlich auch auf jeden Fall aufführen. Dickes Dankeschön dafür, dass wir uns auch in der Zeit, dass die da als bei uns gestanden sind und ja, mit uns als Musikern zusammen andere Musik gemacht haben. Ja.
Was war so das Peinlichste, was ihr auf einem Gig oder bei oder auch gerne Backstage bei einem Gig, bei einem Festival erlebt habt, was euch passiert ist?
Wir wurden genötigt, im Kreis zu stehen und I Want It That Way zu singen. Ich glaube, das war der Tiefpunkt unserer Karriere, glaube ich. Oder, Georg?
Ja. Ich hatte an alles andere gedacht, außer an das, weil ich es einfach verdrängt habe. Du hast schon recht.
Daran ist überhaupt nichts peinlich. Es sind die Backstreet Boys.
Es ist unseres. Und wir schwören uns vor jeder Show, bevor es auf die Bühne geht, geht es bei uns selber in den Kreis. Wir machen einen Kreis zu, Köpfe zusammen und dann wird wirklich erstmal Vollgas I Want It That Way gesungen. Das haben wir, ist Tradition bei uns. Nur wir hatten halt irgendwann mal eine Veranstalterin, die wollte unbedingt, dass wir jetzt nochmal für sie singen und wir haben gedacht, ja, wir hatten auch alle schon ein bisschen was getrunken gehabt, muss man auch dazu sagen. Die Veranstalterin auch. Und ja, wie gesagt, wenn ihr hier nochmal spielen wollt, dann müsst ihr jetzt I Want It That Way für mich singen. Ja. Das war schon sehr peinlich. Können wir bitte nicht mehr darüber sprechen?
Liedfett haben, ich habe Liedfett dabei erwischt, wie sie Alicia Keys vor den sehr schief gesungen haben. Und das war so einer der schönsten Bandmomente, die ich je erlebt habe, weil das so, so ehrlich und von Herzen war. Also es kann nichts peinlich sein.
Nein, nein.
Ich glaube, es gibt peinlichere Situationen als die Backstreet Boys zu singen.
Ja, man muss einfach sagen, in dem Kontext, so wie das da passiert ist, glaub mir, wärst du dabei gewesen. Ja.
Das war schon ziemlicher Trash.
Ja.
Glaub mir, ich bin Trash gewöhnt.
Ja, dann.
Ich bin so eine alte, ranzige Punkrockerin, also ich habe da ein paar üblere Partys, glaube ich, hinter mir, als ihr euch vorstellen könnt.
Ja.
Jetzt nicht mehr, ich bin ja in Rente.
Haben wir noch einen vierten Tipp für unsere Newcomer?
Ich glaube, wir sind sogar schon beim vierten, ja, stimmt, vierter Tipp. Ah, ja. Auch wenn es ein bisschen Geld kostet, spart euch das Geld zusammen und holt euch für eure Releases oder für eure Singles oder EPs einen Produzenten, der aus eurer Genre kommt. Das muss jetzt kein super, super, super duper, ich bezahle 5000 Euro im Studio Produzent irgendwas sein, sondern da gibt es ganz viele freie Künstler, die Produzenten sind, die dir einen richtig fetten Mix ballern, die dir wirklich ihr Herz dafür geben, dass dein Song so wird, wie er ist. Und ja, arbeitet mit denen zusammen und lasst euch unterstützen im Songwriting. Ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Es gibt Profis, die können euch da helfen, wie ihr eure Musik nochmal aufwertet. Und arbeitet mit denen zusammen. Spart da drauf. Lieber eine Single releasen, die, weiß nicht, Produktionskosten von 500, 600 Euro hat, ja, als irgendwie 4 Singles raushauen, die halt einfach alle Schrott sind, weil sie sich halt nicht geil anhören. Und du dafür trotzdem irgendwie 700 oder 800 Euro in den Wind gesetzt hast. Also wirklich Qualität da schon auch so ein bisschen vor die Quantität setzen und sich wirklich da professionell helfen lassen. Und es gibt da wirklich ganz, ganz, ganz viele Leute, die da nicht irgendwie auf Geld aus sind oder sowas, sondern die wirklich auch in der Genre Künstler sind und die da wirklich mit Herz dabei sind und da Bock darauf haben, mit dir als Künstler, als junger Künstler vor allen Dingen auch zu arbeiten. Und ich glaube, das war damals das erste Mal, wo wir dann mit dem Michael, mit unserem letzten Produzenten zusammengearbeitet haben. Da ist uns das auch nochmal so ein bisschen aufgefallen, wie wichtig das eigentlich auch ist, um mal ein bisschen Impact auch mal nochmal von außen zu bekommen. Ja, also keine Ahnung, man muss es ja auch einfach ganz klar sagen, wir sind als Band, haben wir natürlich auch die Ambition, unser Songwriting so zu machen, dass es nicht, also natürlich in erster Linie uns natürlich gut gefällt, aber wir damit ja auch ein gewisses Publikum erreichen wollen. Ich meine, wir sind jetzt keine Popband oder sowas, ja, nicht falsch verstehen. Aber wenn dann nur mal von außen jemand sagt, ey yo, und jetzt haust denn dir in die Stelle nochmal einen dicken Bassdrop rein und dann kommt es richtig fett, ja, dann bist du da, hast du da einfach eine Unterstützung und das ist einfach geil. Ich glaube, das ist ein ziemlich wichtiger Tipp. Und dann hätte ich noch einen letzten Tipp, glaube ich, noch. Ja.
Das trinkt niemals eurem Bandbuddy das letzte Bier weg.
Trinkt niemals das letzte Bier weg. Ich glaube, heute trinkt, glaube ich, so gut wie keiner Bier in der Band, oder?
Ja, doch, ich manchmal.
Ja, manchmal, selten.
Hä? Verstehe ich nicht.
Ja,
das ist halt hier
ich glaub, richtige Firma. Zeit für euch. Podcast kann nicht gehen, ey.
Nee. Ja, es ist lecker. Also Bierchen im Sommer habe ich gar keinen Stress mit, aber irgendwie Bier ist, nenn mich nicht falsch oder so, aber ich bin nicht der Bierfan, ehrlich gesagt.
Also ich liebe Bier, nur ich habe auch Probleme mit meinem Gewicht.
Das verstehe ich wiederum.
Oh, da kann ich noch einen guten Spruch von unserem Freund Lars von Under False Color. Oh. Er hat uns letztens gesagt, wir hatten ein paar mit ihm ein bisschen was getrunken und hat irgendwann mal gesagt, so, jo, wisst ihr eigentlich, wie man Bier trinken auch nennen kann? Und dann hat er gesagt auf einmal, was hat er gesagt? Das Hopfenschorle in das Feinkostgewölbe kippen.
Genau.
Wir saßen da in der Runde, wir konnten nicht mehr.
Ja. Das war wirklich weird.
Ja.
Ja, aber das war Saarbrücken. Wir hatten eine riesen Show gespielt. War irgendwie viel, viel größer, als wir es erwartet haben. So, wir sind da hingekommen, da standen ein paar Pavillons und eine riesige fette Bühne. Und wir wussten gar nichts. Wir hatten keine Ahnung gehabt, wie groß das sein wird, wie viel Publikum am Ende da sein wird. Und wir haben, glaube ich, kurz vorm Headliner gespielt. Wer
war das? Einer davor.
Weißt du, das Neverland war das, glaube ich, oder?
Neverland war der Headliner und wir haben also vor Neverland noch gespielt.
Das sind auch so unnötig viele Leute gewesen, so von einem Moment auf den anderen.
Es ist plötzlich eskaliert.
Aber plötzlich waren da richtig viele Leute da und das genau vor unserem Set. Wir hatten also super, super geiles Publikum gehabt. Da waren Leute vorne an der Bühne, die konnten unsere Songs wir wussten gar nicht, dass wir eine Fanbase in Saarbrücken haben. So ausgerechnet, so was sind das, 250 Kilometer von hier?
Ja.
Und direkt danach sind wir Under False Colors begegnet. Dem Lars und wie ist nochmal der Sänger? Da komme ich jetzt auch gerade nicht drauf. Aber muss ich nochmal nachschlagen gleich.
Auf jeden Fall, aber den Lars danach noch mitgenommen ins Hotel.
Und dann saßen wir da mit 8 Leuten in dem Hotelzimmer und haben uns da diese 5-0er Exportdosen gegeben.
Ja.
Ja.
Die schönen Bierdosen.
Ja. Also generell, kurzes Shoutout an Saarbrücken. Wirklich, ist außerhalb von Gießen ist das unsere größte Fanbase. Muss man einfach sagen. Also wirklich, kein Scheiß, auch auf Spotify. Wir wissen nicht, was da los ist. Wir haben einmal im Horst gespielt. Ich weiß nicht, ob das was sagt. Horst in Saarbrücken. Richtig cooler Szeneladen. Kann man auf jeden Fall mal abends auf ein Bierchen hingehen.
Ich muss ganz kurz einwerfen. Ich bin kein Saarländer Podcast. Im Moment geht es bei mir sehr saarländisch zu. Nein. Ich bin zum Beispiel mal unterwegs. Wir machen hier keine Saarland-Werbung. Nein.
Okay. Das machen wir auch nicht. Wir reden hier tatsächlich nur über Saarbrücken. Der Rest vom Saarland, naja.
Da waren wir. Ich war, glaube ich, auch außerhalb von Saarbrücken und nicht im Saarland, ehrlich gesagt.
Also ich hatte jetzt neulich die Neunkirche From Fall to Spring im Podcast gehabt. Mhm. From Fall, Small Estate, auch aus Saarbrücken. Und so langsam wird es hier echt ein bisschen saarländisch. Es wird mir ein bisschen zu viel hier.
Lieber ein paar hessische Bands wieder interviewen.
Von dem, was auf den Rock- und Metal-Days nach der Show bei euch abging, da wollen wir auch nicht unbedingt so weit ins Detail gehen.
Ah ja. Weil wollen wir, glaube ich, ja nicht, nee.
Eigentlich will ich es wissen.
Ja, unser Gitarrist, der Fano, der hatte Geburtstag am nächsten Tag. Und wir sind halt vorher schon irgendwie so 6 Stunden lang nach Oschersleben auf die Rennstrecke dort gefahren, auf dieses Festival.
Ja. Yeah.
Und waren halt auf dem entsprechend kaputt und dann haben wir irgendwie eine Band aus Frankfurt kennengelernt, so im Backstage-Bereich nach unserem Set. Und die wollten es wirklich wissen. Also wir haben dann mit denen einen Umtrunk gestartet, bis von Ende vom Set, weiß nicht, 15:30 bis dann irgendwann so, weiß nicht, kurz vor dem Fahren und sein Geburtstag, 0 Uhr, haben wir da mit denen getrunken. Und also es war wirklich ein ziemlich harter Tag, weil man auch einfach sagen muss, so, es waren viele Bands da, viele Menschen, mit denen man geredet hat. Man musste immer irgendwie so ein bisschen nüchternen Eindruck dann noch irgendwie wahren. Und es hat halt irgendwie so 39 Grad gehabt. Ja, nicht nüchternen Eindruck ist nicht, aber wenn du da halt irgendwie umgefallen bist, dann war das halt auch irgendwie nicht mehr geil. Aber es hat halt irgendwie so 39 Grad auch einfach gehabt. Und da Fano und ich, wir haben uns ja wirklich so die Kante gegeben, dass wir pünktlichst um 0 Uhr zum Fano seinem Geburtstag einfach auf dem Campingplatz ins Zelt gefallen sind und tot waren.
Shit.
Das war wirklich, also, es war ein Advanced Backstage-Tag, würde ich mal behaupten. Ja. Ja. Du kriegst ja dann auch immer alles umsonst, ne? Also, die Getränke sind dann halt auch for free. Und das ist dann halt immer tückisch, weil ich als gebürtiger Schwabe dachte mir halt immer, ja, wenn es umsonst ist, dann nehme ich mir gerade noch mal eins mit, weißt du?
Du bist ein Schwabe.
Gebürtig, ja.
Wo?
Ich komme aus der Nähe von Heilbronn, also einem ganz kleinen Ort, der heißt Öhringen.
Ah, nee, also Öhringen sagt mir jetzt nichts, aber Heilbronn war ich schon ein paar Mal. Ich habe einen Ex-Freund in Ellwang.
In Ellwang. Ja.
Auch sehr, sehr gerne. War ich mal noch schwierig gerade.
Genau, nö. Bin ja eigentlich nur zum Studieren hochgekommen nach Gießen und dann irgendwie doch jetzt hier hängen geblieben.
Selber schuld.
Ja. Ich finde es hier toll. Gießen ist schön. Also, nee, schön ist es nicht, aber die Leute sind ganz nett hier. Muss man einfach sagen.
Gießen ist ja wirklich nichts schön. Sorry, aber nein.
Ja, das wissen wir.
Ja. Wir haben auch einen Punk-Song geschrieben irgendwann mal. Der ist nicht veröffentlicht, aber der ist Gießen, The Ugliest Town of Them All. Und es ist ein wirklich, wirklich wahnsinniger Punk-Song.
Ich bin für Veröffentlichung.
Ich muss mal zu einer von unseren Shows kommen. Manchmal spielen wir den noch so als Zugabe.
Ja, sagt gerne Bescheid, wenn ihr irgendwo hier im Eck spielt. Also
gegen Frankfurt, ne?
Tun wir tatsächlich. Wir sind am Muss noch mal ganz kurz in den Kalender schauen, damit ich jetzt auch keinen Scheiß erzähle. Wir sind am 7.12. in Stuttgart und dann das Wochenende drauf mit Dark Days, Leica. Moment, ich sage jetzt gleich noch den Termin. Mit Dark Days und Leica sind wir im Krea in Wiesbaden.
Hey Krea!
Und am 13.12. Wir wollen noch mal ein bisschen was recorden. Sollen quasi 2 bestehende Songs in einer speziellen Version noch kommen, wenn man das vielleicht jetzt schon mal spoilern darf. Und
ja, dann jemandem vertraglich verpflichtet, so ist das nett.
Ja. Also wir versuchen es zumindest. Und wollen dann auch nächstes Jahr wieder auf die Kacke hauen. Und das soll natürlich auch.
Nicht gelesen.
Wie bin ich jetzt gerade nicht akustisch nicht verstanden? Ich
habe es klein bei mir nicht gelesen.
Au, upsi.
Ich gehört jetzt mir.
Scheiße, Record-Label-Vertrag unterschrieben, ohne dass wir es wussten.
Ja, ja, nee, mit dem Eintritt bei Skype habt ihr damit unterschrieben, dass ihr mir jetzt mir gehört.
Scheiße.
Alle Rechte liegen bei mir.
Ja, nee, noch kurz nochmal zurück zu nächstem Jahr. Also diesen Winter sind wir jetzt noch in der Produktion für, wie gesagt, die 2 bestehenden Tracks in einer anderen Version. Was von der Version wird, werden wir jetzt hier noch nicht verraten an der Stelle. Seid also gespannt. Und die andere Geschichte ist, wir werden wieder Metal schreiben. Ganz klassisch Metalcore. Wird es nächstes Jahr wie gewohnt wieder geben. Wieder auf die Kacke. Und ja, wir haben da auch schon die ersten Ideen so, die so im Raum sind. Und ich glaube, mit genügend Zeit jetzt und genügend Elan in nächster Zeit. Ich spiele nämlich jetzt diesen Winter gar nicht so arg viel, sondern sind mehr ein bisschen am Schreiben oder eher im Schreibeprozess. Muss man sich auch mal Zeit für nehmen.
Muss ja auch mal sein, ne?
Genau, da kann das nächstes Jahr auf jeden Fall was Fettes werden, glaube ich.
Ja, ich freue mich drauf. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde auch bestimmt spätestens im nächsten Jahr mir mal Zeit nehmen, euch live zu sehen. Wie gesagt, ob ich es dieses Jahr schaffe, kann ich euch echt nicht versprechen. Da gehe ich mir gerade selber vor.
Alles gut. Wir haben da natürlich auch Verständnis für. Alles in Ordnung. Da an der Stelle natürlich auch gute Besserung. Oh. Ja, wir sind gerade am Bocken. Nächstes Jahr. Frankfurt, habe ich jetzt schon rausgehört. Ist so die Ecke, wo wir hinkommen müssen, wenn du vorbeischauen möchtest.
Ich bin relativ flexibel. Also Mainz, Wiesbaden, Frankfurt ist schon mal ganz gut. Ansonsten können wir nochmal drüber quatschen.
Ich kann dir jetzt schon garantieren, es werden Termine kommen.
Sehr gut.
Ja. Sind schon in Planung.
Ja, dann freue ich mich. Habt ihr noch eine ganz, ganz wichtige Botschaft an die Welt?
Ja, guckt ein bisschen nach links und rechts. Schaut ein bisschen nach den Leuten, die so um euch rum sind.
Guckt mal nach links und kackt eher nach rechts.
Ja, kackt weit nach rechts, ganz wichtig. Aber habt euch ein bisschen mehr lieb, anstatt euch irgendwie alle auf den Sack zu gehen und alle auf den Finger aufeinander zu zeigen. Wir sind alles Menschen und müssen zusammenhalten. Und ja, hört euch unsere Musik an. wie gesagt, nochmal um serious zu bleiben, gebt Acht aufeinander. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Und vielleicht sehen wir uns hoffentlich bald mal.
Ja, ich bin dafür und genau, ich würde sagen, ich verabschiede mich so langsam von euch und starte jetzt auch mal ins Wochenende.
Ja, vielen Dank fürs Interview. Vielen Dank, dass du unsere Geschichte dir angehört hast.
Sorry, dass ich mega unvorbereitet war, aber 24 Stunden sind schon echt wenig Zeit.
Alles gut, wir haben da Verständnis für. Auch danke, dass es so spontan geklappt hat. Ich meine, wir sind gestern miteinander in Kontakt getreten und heute sprechen wir miteinander. Ist auch eine geile Geschichte.
Zeigt,
dass es nicht mehr funktioniert hier.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch auch für mich Zeit genommen habt, dass ihr das Interesse an meinem Podcast habt. Und dann würde ich sagen, geht euch jetzt mal Bier holen und lernt mal Bier trinken. Du vor allem.
Alles klar, wir versuchen es. Mach's gut, Kim. Ciao.
Hab mich sehr gefreut. Mach's gut.
Tschüss. Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Das war's mit Salopp, deinem Musikpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.